Bevor ich jetzt die dritte Fragerunde einleite, würde ich Ihnen gerne einen Vorschlag unterbreiten. Wir hätten nämlich für eine vierte Fragerunde noch zwei Fragen. Wenn Sie erlauben, mit Blick darauf, dass schon Fragen zum Notarrecht gestellt worden sind, würde ich diese beiden Fragen hier noch anfügen. Würde das Ihre Zustimmung finden? Niemand schüttelt den Kopf, dann verfahren wir so. Und beginnen die letzte Fragerunde zu diesem Thema mit dem Herrn Abgeordneten Wieland, Fraktion Die Grünen.
Ja, ich habe zunächst eine Frage an Herrn Lückemann, weil ich ihn endlich verstehen will. Sie haben, so wie Herr Moser, uns hier den bayerischen Strafvollzug als absolute Erfolgsstory geschildert, die besten Resultate und am billigsten auch noch. Und das alles auf dem Boden eines Gesetzes, dessen Kompetenzverlagerung Sie ja gleichzeitig wollen. Und Sie sagten nun als Begründung, warum dennoch die Kompetenzverlagerung notwendig wäre, denn da sind Sie ja gut mitgefahren beim Strafvollzug, das Versagen von Ihnen hier als Bundesgesetzgeber auf den Gebieten Untersuchungshaftvollzug und Jugendstrafvollzug macht es nötig und ansonsten die Versteinerungen. Meine Frage, was hat denn das Land Bayern an Initiativen eingebracht, um in diesen Fragen vorwärts zu kommen, insbesondere auch in der Zeit, als Sie dort in der Vollzugsabteilung mitgewirkt haben, Herr Sachverständiger? Und ist es nicht so, dass Sie als Sachverständiger aus Bayern hier eine Position einnehmen? Wir haben bisher erfolgreich blockiert, nämlich das, was aus dem Bundesministerium der Justiz gekommen ist, beispielsweise bei der Untersuchungshaft. Und nun wollen wir die Ernte einfahren für diese Blockade und wollen die Kompetenz bekommen. Ist das wirklich Ihr Standpunkt? Eine zweite Frage an Herrn Winchenbach. Wir haben gestern lange über die Europataglichkeit dieses ganzen Vorhabens hier gesprochen. Heute diskutieren wir wieder so, als wären wir alleine auf der Welt als Bundesrepublik Deutschland. Was würde es denn bedeuten, diese Reform im Hinblick auf die europäischen Konventionen, die die Bundesrepublik ratifiziert hat, zum Beispiel Antifolterkonvention, Menschenrechtskonvention, Überstellungsübereinkommen und andere, wenn jetzt das Ergebnis einer Inspektion beispielsweise des Antifolterausschusses des Europarates, die werden ja regelmäßig vorgenommen, eine Rüge wäre, die Forderung nach einer Gesetzesänderung. Wie sollte das denn in Zukunft umgesetzt werden? Und wer soll denn in Zukunft deutsche Interessen in der Frage der Harmonisierung des Strafvollzuges in Europa vertreten? Oder sollten wir uns verabschieden von diesem Vorhaben?
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt zur nächsten Frage der Kollege Dr. Lutz, Land Schleswig-Holstein.
Herr Vorsitzender, ich habe nur eine Frage und die möchte ich richten sowohl an den Herrn Sachverständigen Professor Dr. Mehlecke und auch an den Sachverständigen Herrn Lange-Lehngut. Ich bitte beide Herren Sachverständigen, die vorgeschlagene Grundgesetzänderung unter dem Gesichtspunkt der Entbürokratisierung zu bewerten und dabei insbesondere auch Stellung zu nehmen zu dem Hinweis von Herrn Professor Dr. Seebode, dass bei Verwirklichung der Grundgesetzänderung der Begriff der Freiheitsstrafe im Strafgesetzbuch detailliert beschrieben werden müsste, oder zu dem weiteren Hinweis, der hier gekommen ist, Strafzwecke müssten ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Es ist ja naheliegend, dass das die Dinge nicht unwesentlich verkomplizieren würde. Da hätte ich gerne eine Stellungnahme.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Frau Kollegin Abgeordnete Lambrecht, SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Die eine möchte ich an den Herrn Aumüller richten und eine an den Herrn Winchenbach. Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen dabei den Rücken zukehre, aber ansonsten können Sie mich nicht verstehen. Herr Aumüller, Sie haben zur Begründung der Übertragung der Kompetenz auf die Länder angeführt, dass die Praktika aufgrund der bisherigen Bundeskompetenz behindert werden würden in den Vorstellungen, die Sie haben, in der Umsetzung dieser Vorstellungen. Könnten Sie mir dazu mal konkrete Beispiele machen? Und vor allen Dingen, wie sehen Sie vor diesem Hintergrund dann die zahlreiche Kritik, gerade der Kritiker an der Übertragung auf die Länder? Ich möchte da mal nennen, die Rechtsanwaltskammer, den DAV kann man jetzt sagen, gehören aus Ihrer Sicht vielleicht als Richter nicht dazu, aber ebenso der Deutsche Richterbund, die Vereinigung der Leiter der Einrichtung des Justizvollzuges, die Strafvollzugsbediensteten und Jugendgerichtshilfen. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund die Kritik dieser Praktiker? Und einen Begriff noch, den Sie mir vielleicht näher erläutern könnten. Sie haben vorhin gesagt, es würde zu mehr Wettbewerb führen. Kann ich im Bereich des Strafvollzuges nicht so ganz was damit anfangen? Wer wirbt da mit was, bei wem? Um was geht es hier, wenn wir über Wettbewerb im Strafvollzug dann reden? Und meine Frage an den Herrn Winschenbach. Wir haben ja gehört, das Resozialisierungsziel ist das oberste, wird es auch bleiben. Da müsste dann keine Befürchtung bestehen, dass sich hier in irgendeiner Weise etwas ändern würde. An Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen auch im hessischen Strafvollzug ein Zitat des derzeitigen hessischen Justizministers. Im Strafvollzuggesetz steht das Thema Sicherheit der Bevölkerung derzeit nur an zweiter Stelle. Als Zweck des Gesetzes wird Resozialisierung definiert. Strafe hat aber noch eine andere Aufgabe als Resozialisierung. Strafe ist auch Ausdruck des Unwerturteils einer Gesellschaft. Sicherheit und Resozialisierung sind zwei Seiten einer Medaille. Und jetzt kommt's ganz dick. Derzeit wird im Gesetz zum Glück nicht in der Praxis des Strafvollzugs die eine Seite überbetont. Sehen Sie aufgrund von solchen Äußerungen dann die Möglichkeit, dass eben die Resozialisierung nicht mehr den Stellenwert einnehmen könnte, wie sie es derzeit hat und wie sie es auch weiterhin haben sollte?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Frau Kollegin Heister-Neumann, Land Niedersachsen.
Ja, zuallererst möchte ich wirklich noch mal diese Unterstellung des Schäbigkeitswettbewerbs der Länder wirklich mit Vehemenz hier zurückweisen. Ich finde das enorm diskreditierend. Ich finde das geradezu unverschämt. Und es ist durch keine Argumente, das bezieht sich jetzt nicht auf Sie. Nein, das bezieht sich auch nicht auf Sie, sondern ich habe das hier heute schon mehrfach gehört. Und ich bin dankbar für Herrn Stünker und ich bin dankbar auch für den Kollegen Geb, die das klargestellt haben. Ich finde, das ist wirklich ungeheuerlich. Es ist eine Unterstellung. Es gibt keine Fakten in anderen politischen Feldern, mit denen das in irgendeiner Weise hier mal belegt wurde. Und ich finde, das sollte man jetzt einfach auch mal wirklich lassen.
Frau Kollegin, wir sind uns aber sicher einig, dass wir nicht in der Debatte sind, sondern ich bitte Sie, eine Frage zu stellen.
Ja, aber es ist ja auch immer wieder gekommen. Meine Fragen richten sich an den Herrn Aumüller und meine Frage richtet sich ebenfalls an den Herrn Lückemann. Zunächst die Frage, teilen Sie die Einschätzung von Herrn Professor Robbers, dass es nach dem Grundgesetz eine Zuständigkeitsvermutung für die Gesetzgebungskompetenz der Länder gibt und nicht für den Bund gibt und dass deshalb diese hin und wieder angesprochene Frage der Beweislast zulasten der Länder hier völlig anders zu sehen ist? Das ist der erste Punkt. Und, meine Damen und Herren, dass das Prinzip der Subsidiarität im Verhältnis der EU zum Bund gilt und natürlich auch im Verhältnis des Bundes zu den Ländern gilt. Das sollte auch noch mit in Ihre Antwort bitte aufgenommen werden, wenn man das Verhältnis Länder, Bund und Europäische Union betrachtet. Prinzip der Subsidiarität auch der Kompetenzen hier. Die zweite Frage. Es ist von Herrn Moser schon darauf hingewiesen worden, dass es eine Notwendigkeit auch zur Reform dieses Strafvollzugsgesetzes gibt, insbesondere im Hinblick auf die Mehrfachbelegung. Dämonisiert das Thema Mehrfachbelegung. Tatsache ist, nach unserem Strafvollzugsgesetz, dem geltenden Strafvollzugsgesetz, ist die Mehrfachbelegung zulässig in den alten Anstalten. Herr Kollege, nicht mit 16 Leuten, ich glaube, das findet nirgendwo statt, aber tatsächlich zulässig in den alten Anstalten, während es in den neuen nicht möglich ist. Da würde mich interessieren, ob Ihnen bekannt ist, dass es eine Gesetzesinitiative der Länder gibt. Dazu gehören Niedersachsen, dazu gehört auch Bayern, um das vielleicht nachher auch noch mal mit ins Spiel zu bringen, die darauf abzielt, hier den Anspruch der Einzelunterbringung für die Zukunft beizubehalten, aber gleichzeitig hinzugehen und zu sagen, diese Mehrfachbelegung sollte tunlichst, wenn sie dann notwendig werden sollte oder auch sinnvoll sein könnte, dann doch bitte in den neuen Anstalten durchgeführt werden, die ganz andere Rahmenbedingungen haben als die alten Anstalten und dass das vielleicht auch mit der Sachkenntnis vor Ort der Länder zu tun hat. Danke.
Als nächstes kommt der Herr Abgeordnete Geist, CDU-CSU-Fraktion.
Wir tun uns natürlich jetzt schwer, seitens des Bundestages für eine bundeseinheitliche Regelung zu werben, nachdem der Bund selbst diese Gesetzgebungskompetenz den Ländern in der Föderalismuskommission in Verhandlungen angeboten hat. Dennoch meine ich, dass ich in den zwei Fragen eine gewisse Werbung für eine bundeseinheitliche Regelung aussprechen sollte. Eine Frage an Herrn Aumüller und an Herrn Lückemann. Herr Aumüller, ich bin nicht der Auffassung, dass dieses jetzige Strafvollzugsgesetz sich bewährt hat. Und zwar deswegen nicht, weil es völlig unterschiedliche Handhabungen in den einzelnen Ländern ermöglicht hat. Wir haben im Grenzgebiet zu Hessen den Straftätern geraten, und da kann ich dem Herrn Professor Seebode beipflichten, sich so schnell als möglich in Hessen anzumelden, von Bayern nach Hessen zu gehen, weil sie dann die Chance hatten, nach Putzbach zu kommen, zu Herrn Winchenbach, und dann ganz schnell in den Offenvollzug zu gelangen. Das ist etwas, was eigentlich bei einer einheitlichen Vollzugsregelung in ganz Deutschland nicht möglich sein sollte, aber zweifellos aufgrund der jetzigen Gesetzgebung schon möglich ist. Deshalb die Frage. Sie haben gesagt, das Bundesverfassungsgericht sei der Motor für eine einheitliche Regelung. Ist das eigentlich nicht ein Plädoyer für eine einheitliche Regelung? Das Bundesverfassungsgericht ist nur der falsche Motor. Der Motor müsste natürlich der Bundestag selbst sein, der Gesetzgeber. Also die Frage, aus Ihrer Argumentation entnehme ich eigentlich eher ein Plädoyer für eine bundeseinheitliche Regelung. Die Frage an Sie, jetzt an Herrn Lückemann. Sie haben gesagt, dass der Strafvollzug eine wichtige sicherheitsrechtliche Aufgabe hat. Er hat sie auch in der Resozialisierung und auch in der Durchsetzung der staatlichen Strafgewalt. Und ich kenne die Verhältnisse in Bayern und weiß, dass diese drei Säulen sehr wohl beachtet werden und deswegen die Kritik, die hier gebracht worden ist, nicht angebracht war. Aber wenn Sie sagen, er habe eine sicherheitsrechtliche Aufgabe, dann hat diese sicherheitsrechtliche Aufgabe des Strafvollzugs ja auch die in den anderen Bundesländern. Wenn aber jetzt unterschiedliche Länderregelungen möglich sind und keine bundeseinheitliche Regelung mehr besteht, ist das denn dann von Vorteil für den ganzen Bund? Wir haben ja hier nicht die Aufgabe, nur die Interessen eines Landes zu betrachten, sondern wir müssen es ja bundeseinheitlich sehen. Spricht nicht vielmehr auch dieses Argument, dass wir der Strafvollzug auch eine Sicherheitsaufgabe hat, eine Sicherung der Bevölkerung hat? Spricht dies nicht eigentlich für eine bundeseinheitliche Regelung, damit hier über den Bund entsprechende Regelungen getroffen werden, damit sie überall in allen Ländern gilt und da nicht und da und nicht da und dort, wo das, wie wir das ja in der Vergangenheit erlebt haben, plötzlich einer freigelassen wird, obwohl es eigentlich nicht verdient hat und dann wieder erneut ein Verbrechen begeht? Brauchen wir nicht gerade aus dieser Rücksicht heraus eine bundeseinheitliche Regelung?
Vielen Dank. Als nächstes fragt die Frau Kollegin Abgeordnete Dardelen, Fraktion Die Linke.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch lediglich auf die Fragestellung hier beschränken. Meine erste Frage richtet sich an Professor Melike. Das Hauptargument, Herr Professor, welches die Befürworter einer Länderzuständigkeit immer heranführen, ist ja die Kostenersparnis durch den Abbau der Bürokratie. Ist eine solche Ihrer Ansicht nach wirklich zu erwarten? Vor allem ist diese zu erwarten, dass es ohne auf Kosten der Resozialisierung dann geht. Darüber hinaus möchte ich Herrn Troxler fragen, ob Sie, Herr Troxler, uns sagen können, aus Ihren praktischen Erfahrungen in der Schweiz, ob es davon auszugehen ist, dass eine Föderalisierung des Strafvollzugs in organisatorischer und auch finanzieller Hinsicht eine Verbesserung darstellt und wie es denn zu verstehen ist, die aktuelle Tendenz im Moment in der Schweiz hin zu einer Bundesgesetzgebung bzw. Bundeskompetenz einen größeren Einfluss zu haben in diesem Zusammenhang natürlich.
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Fragerunde geht an den Kollegen Abgeordneten Dr. Dressel, SPD-Fraktion.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Seebode. Nachdem das Bundesverfassungsgericht ja aufgrund der Wesentlichkeitstheorie die gesetzgeberische Grundlagen für den Strafvollzug gefordert hat, hat der Bund von der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch gemacht. Nun bedeutet die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz ja nicht Gesetzgebungspflicht, sondern nur eine Möglichkeit. Sehen Sie von den Gründen, die dieser Entscheidung der 70er Jahre zugrunde lagen, bis heute Fortentwicklung oder Abweichung, die ein bundesgesetzgeberisches Tätigwerden nicht mehr als notwendig erscheinen lassen? Was hat sich Ihrer Ansicht seither entwickelt? Die zweite Frage geht an Herrn Lange-Lehngut. Aus der Praxis, wie wird sich aus Ihrer Sicht als Praktiker angesichts der Tatsache, dass Entscheidungen im Strafvollzug, in der Strafvollstreckung künftig nicht mehr beim BGH einer bundeseinheitlichen Entscheidung zugeführt werden können, die Belastung des Bundesverfassungsgerichts fortentwickeln mit den Fällen, die bislang beim BGH angelandet sind?
Vielen Dank. Wir kommen dann zur letzten Antwortrunde mit meiner nochmaligen Bitte, sich möglichst kurz zu fassen, insbesondere was die Wiederholung von Argumenten betrifft. Ich habe mich jetzt an die Sachverständigen gerichtet. Und mein Hinweis, was das Protokoll angeht, des heutigen Ablaufs wäre, wir würden dann anschließend unmittelbar in das Thema Notarrecht einsteigen. Dazu liegt im Augenblick eine Frage vor. Und ob noch eine Mittagspause stattfindet, würde ein bisschen davon abhängen, wie nah wir uns an 14 Uhr bewegen, wo der Bereich Inneres aufgerufen werden soll. Das war kein Appell, sondern nur eine Feststellung. Und insofern geht das Wort jetzt zur Beantwortung an Herrn Aumüller, der bitte auf die Fragen der Kollegin Heißer-Neumann, von Frau Lambrecht und von Herrn Geis antwortet.
Ja, die erste Frage war... Ich möge bitte Beispiele nennen für Behinderungen, die gemacht worden sind von Verbänden oder anderen Organisationen, um Entwicklungen zu stoppen im Bereich des Strafvollzugs der Länder. Ich habe dafür zwei Beispiele genannt. Das war das Beispiel der Teilprivatisierung, das war das Beispiel der elektronischen Fußfessel. Andere Beispiele aus dem Bereich der Verbände und Organisationen sind mir nicht bekannt. Die nächste Frage dazu war, ob ich möge bitte erklären, wie ich das Wort Wettbewerb im Bereich des Strafvollzugs verstehe. Ich bin schon der Auffassung, unabhängig von dem Gegenstand, dass man immer um eine bessere Ausgestaltung der Leistungen des Staates in einen Wettbewerb eintreten kann. Das gilt für alle Bereiche. Und ich denke, man muss den Vollzug davon nicht ausnehmen. Wettbewerb heißt auch, streiten um bessere positive Aspekte zur Entwicklung. Dann die Frage von Frau Ministerin aus Niedersachsen. Teilen Sie die Einschätzung, dass es nach dem Grundgesetz eine grundsätzliche Kompetenz der Länder gibt? Ich kann nur insoweit auf Artikel 70 des Grundgesetzes verweisen. Herr Geis, Sie haben die Frage angesprochen zu den Ausführungen von Professor Seebode. Ich halte das, was Professor Seebode zu diesem Bereich gesagt hat, für absolut zutreffend. Ich möchte nur daran erinnern, dass das nach geltendem Recht, also auch bei dem bundeseinheitlichen Strafvollzugsgesetz jetzt schon so ist und man da dann auch diese verfassungsrechtlichen Bedenken haben müsste. Denn es ist so, aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung des Vollzugs, dass wir verschiedene Gefangenengruppen hatten, kann nicht sagen, ob wir sie gegenwärtig noch haben, die unmittelbar in Scharen nach Hessen geströmt sind, Mitte der 90er Jahre, weil sie wussten, dass sie durch eine Wohnsitzverlegung vor Strafantritt dort bessere Vollzugsbedingungen bekommen als da, wo sie verurteilt waren. Es waren vorwiegend Gefangene aus Baden-Württemberg. Das Bundesverfassungsgericht war ein Motor für eine einheitliche Regelung. Das war die Frage. Ich denke, so kann man es nicht sehen. Das Bundesverfassungsgericht war ein Motor für eine gesetzliche Regelung. Das war der Hintergrund des Tätigwerdens des Bundesverfassungsgerichts. Ob diese Regelung, die dort nun zustande kommt, vom Bund oder von den Ländern kam, das, denke ich, spielt nicht die entscheidende Rolle. Ihre Frage zu, ob das Argument bei den Regelungen nicht für den Innenbereich gilt, also die möchte ich gerne an den Herrn Lückemann weitergeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie sie auch an mich gestellt haben. Aber er ist auch von der Sachkompetenz wahrscheinlich derjenige, der die Frage besser beantworten kann.
Vielen Dank. Dann geht die nächste Antwort an Herrn Lange-Lehngut, bezogen auf die Fragen der Kollegen Dr. Lutz und Dr. Dressel.
Ja, also zunächst bin ich der Auffassung, dass das Vollzugsziel dort, wo es steht, nämlich im Strafvollzugsgesetz, genau den richtigen Ort hat. Und ich glaube, die Argumente, die Herr Professor Seebode vorgetragen hat zu der Frage, ob man es dann ins Strafgesetzbuch einstellen könnte oder sollte, halte ich für absolut überzeugend und für richtig. Also es soll dort bleiben, wo es steht. Die Frage im Anhang war die, ob man erwarten könnte eine Entbürokratisierung, wenn die Gesetzgebungskompetenz regionalisiert würde. Ich habe da als Praktiker sehr, sehr große Bedenken. Und zwar fürchte ich, dass auf allen Ebenen bis hin zu den Anstalten und den Bediensteten in den Anstalten ein enormes Werk an zusätzlicher Bürokratie hinzukäme. Beispielsweise, im Moment machen wir das so, dass wir Verbünde schaffen zwischen den einzelnen Bundesländern. Also es gibt das berühmte Basis-Web, das ist ein elektronisches Programm zur Verwaltung von Gefangenendaten. Da haben sich die Bundesländer geeinigt. Wir schicken Leute dahin, um das Thema Vollzugsgeschäftsstelle, das Problem Arbeitsverwaltung und so, das Thema Zahlstelle zu regeln. Und wir sehen schon jetzt, dass bei den minimalen Unterschieden, die auf der Basis des jetzt geltenden bundeseinheitlichen Gesetzes vorhanden sind, große Schwierigkeiten bestehen, diese Datennetzverbünde auf das jeweilige Bundesland und auf die Notwendigkeiten des jeweiligen Bundeslandes anzupassen. In Zukunft würde sich das natürlich weiter auseinanderentwickeln. Und wir hätten die Notwendigkeit, dass jedes einzelne Bundesland komplett für sich beispielsweise diese Programme entwickeln müsste für das jeweilige Bundesland. Das würde einen hohen Aufwand erfordern, Bürokratie, aber das würde natürlich auch wahnsinnig viel Geld kosten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was meine Bediensteten alles wissen müssten, wenn sie eine Überstellung eines Gefangenen von einem Bundesland in ein anderes Bundesland vornehmen oder vielleicht noch durch ein drittes oder durch ein viertes. Da gibt es ja dann nochmal zusätzliche Dinge, die man einfach vorher dann lernen müsste, bevor man sich auf den Weg macht. Ich glaube also wirklich, dass Bürokratie größer würde, natürlich auch in den Ministerien, denke ich, die sich dann daran setzen müssten, die Vorschriften zu erarbeiten, die dann gesetzt werden sollen, sodass ich glaube, dass das Beispiel der Schweiz dann auch bei uns irgendwann kommen würde, dass wir feststellen, die Bürokratie wird unüberschaubar, wird schwierig und die ganze Sache zu überschauen fällt von Jahr zu Jahr schwerer. Die zweite Frage, die an mich gerichtet war, was passiert denn mit dem 121 Absatz 2 GVG? Natürlich, wenn kein einheitliches Recht mehr vorhanden ist, wird der BGH diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung. Und die ganz normale Konsequenz wäre dann aus meiner Sicht die, dass man dann viel häufiger das Bundesverfassungsgericht anrufen würde, was zu einer verstärkten Belastung des Bundesverfassungsgerichts führen würde. Da bin ich sehr überzeugt.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Lückemann mit den Fragen von Herrn Geis, von der Frau Kollegin Heister-Neumann und von Frau Wieland. Von Herrn Wieland, Entschuldigung.
Herr Vorsitzender, ich freue mich sehr, dass Herr Abgeordneter Wieland mich endlich verstehen möchte. Aber ich sehe, er hat es wesentlich ja schon verstanden mit seinem Fazit, dass Bayern den besten und billigsten Strafvollzug hat. Ich habe nun noch durchaus Verständnis dafür, dass die Landespolitiker dafür auch die Gesetzgebungskompetenz reklamieren. Ich bin kein Politiker, aber ich habe dafür, wie gesagt, volles Verständnis. Auf seine Frage, wo ich mitgewirkt habe, kann ich sagen, ich habe wirklich durchaus maßgeblich an der Neuregelung des Gefangenenarbeitsentgelt mitgewirkt, wie das Bayerische Staatsministerium der Justiz insgesamt. Und ich weiß, dass aus unserer Strafvollzugsabteilung zum Beispiel auch durchaus konstruktive Vorschläge zum Jugendstrafvollzugsgesetz gekommen sind. Etwas mehr als 120 Änderungsanträge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu dem aus dem Bundesjustizministerium vorgelegten Gesetzentwurf. Diese Änderungsanträge waren ausgesprochen fundiert und haben die Diskussion wirklich vorangebracht. Will Bayern jetzt die Früchte seiner Blockade einfahren? Bayern hat meines Wissens nicht die Mehrheit der Stimmen im Bundesrat, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass Bayern alleine irgendetwas hätte blockieren können. Wenn die Mehrheit der Länder etwas blockiert haben, dann kann es eben auch durchaus daran liegen, dass das, was vorgeschlagen war, nicht sachgerecht war. Und darum sollte man den Ländern dann die Chance geben, es vielleicht besser zu machen. Frau Ministerin Heister-Neumann, ich darf natürlich sagen, selbstverständlich, haben Sie recht damit, dass das Grundgesetz eine Vermutung für die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder ausspricht? Sie haben auch recht mit Ihrem Hinweis auf den Grundsatz der Subsidiarität. Ich habe diesen versucht anzusprechen mit dem Hinweis auf die Vereinigung von Aufgaben, Last und Regelungskompetenz. Eine solche klare Zuordnung der Verantwortlichkeit ist, so wie ich das mitbekommen habe, insgesamt ein erklärtes Ziel der Föderalismusreform. Und ich sehe nicht ein, warum das, wenn man das insgesamt zum erklärten Ziel macht, gerade für den Strafvollzug nicht gelten sollte. Ich meine, dass eben gerade dafür auch spricht, was gerade wiederholt angesprochen worden ist. Natürlich sind die Unterschiede faktisch ganz erheblich. Sie sind so erheblich, dass es in der Tat diese Wünsche von Gefangenen gibt, von einem Land ins andere zu kommen. Herr Aumüller, Sie haben es angesprochen, ich hätte es sonst nicht getan. In den 90er Jahren, die Wellen von Anträgen, die nach Hessen verlegt werden sollten, die kamen natürlich auch aus Bayern. Und ich muss sagen, wir haben damals bei uns scherzhaft gesagt, wenn die ersten Anträge in die Gegenrichtung kommen, haben wir was falsch gemacht. Das zeigt, wie groß die Unterschiede eben in der Praxis sind. Und dann ist es ehrlicher, das dann auch offen zum Ausdruck zu bringen, indem man das dann auch im Gesetz niederlegen kann. Mehrfachbelegung, Frau Ministerin, in der Tat ist das für mich eigentlich der gravierendste Wertungswiderspruch. Jeder Fachmann wird aus verschiedensten Gründen, auch aus Sicherheitsgründen, dafür sein, dass ein Gefangener nachts nur allein in einer Zelle ist. Das ist überhaupt völlig unstreitig. Wenn ich aber die Situation der Überbelegung habe, dann kann die ja nicht der Justizvollzug einfach für sich beheben. Und ich kann ja auch nicht sagen, die Strafgerichte sollen weniger verurteilen. Und ich kann auch nicht sagen, dann soll eben das Land schneller und mehr Justizvollzugsanstalten bauen, denn dann müssten dafür andere Staatsaufgaben zurückgestellt werden. Das ist eine politische Entscheidung. Also wenn ich die Mehrfachbelegung habe, dann doch aber natürlich erst in den neuesten und modernsten Anstalten und nicht in den ältesten Kästen, wo in der Tat bis zu acht Gefangene untergebracht werden müssen in einem Haftraum. Das ist für mich ein großer Wertungswiderspruch, den ich in dieser Regelung habe. Ich weise auch nochmals darauf hin, das gesetzliche Verbot einer Mehrfachbelegung auch auf ausdrücklichen Antrag von Strafgefangenen, bei denen auch keine Gefahr aus Sicherheitsgründen bestehe, halte ich auch für durchaus problematisch. Wir haben Gefangene aus Kulturkreisen, für die ist die Einzelunterbringung eine zusätzliche Strafe, weil sie in ihrer ganzen Art darauf abgestellt sind und Wert darauf legen, kommunizieren zu können. Und ich habe mit Interesse verfolgt, wie sehr die Türkei angegriffen worden ist, dafür zu versuchen, Einzelhaftzellen als Haftzellen für alle Gefangenen vorzuschreiben, angegriffen worden ist, genau auch von den Vertretern, die jetzt hier, glaube ich, eine etwas andere Meinung vertreten. Herr Abgeordneter Geis, natürlich sehe ich die Sicherheitsaufgaben des Strafvollzuges als ganz, ganz wichtig an. Ich traue aber den Ländern durchaus zu, diese Aufgaben zu bewältigen. Wenn man den Ländern das nicht zutrauen wollte, dann müsste man in Frage stellen, auch ganz andere Rechtsgebiete, Polizeiaufgabengesetze zum Beispiel, sind auch Landesgesetze. Und auch das sind natürlich entscheidend wichtige Gesetze für die Sicherheit. Letztlich würde man damit den Föderalismus insgesamt in Frage stellen. Und sich dazu zu äußern, gehört aber nicht zu meiner Zuständigkeit.
Vielen Dank. Als nächstes kommt Herr Professor Medicke mit den Fragen von Herrn Lutz und Frau Dadelin.
Ja, das war nochmal das Bürokratiethema. Herr Lange-Lehngut hat sich ja schon darauf bezogen. Die jetzigen Regelungen sind ja so, dass auf der Grundlage des Strafvollzugsgesetzes, ungefähr 200 Paragraphen enthält das Gesetz, es zahlreiche Ausführungsvorschriften gibt, auf die sich die Länder dann bundeseinheitlich verständigt haben. Das betrifft eine Vollzugsgeschäftsordnung, wo genau definiert ist, wie verwaltungsmäßig der Vollzug zu verfahren hat. Da geht es um Gefangenenpersonalakten, da geht es um Überstellungsfragen und ähnliche Dinge. Es geht um allgemeinverbindliche Dienst- und Sicherheitsvorschriften. Das heißt, es gibt jetzt schon eine ganz enge Kooperation zwischen den Ländern, was sie als Sicherheitsstandards definieren und die sie dann auch über den Strafvollzugsausschuss ständig austauschen und sich dort abstimmen. Die Praxis ist auch so, dass man nicht von unterschiedlichen Sicherheitsstandards in den Ländern sprechen kann, sondern gerade da gibt es eine ganz hohe Übereinstimmung auch. Man kann das auch statistisch nachweisen. Dann Vergütungsstufen des Arbeitsentgeltes. Das hat der Seebode ja schon angesprochen, ein sehr interessantes Thema. Da haben sich die Länder verständigt, wie sie die Arbeit strukturieren, wie sie sie bezahlen. Eine Gefangenentransportvorschrift, weil wir ja ein bundesweites Transportsystem haben, von Bayern bis Flensburg und wieder zurück. Das muss natürlich geregelt sein. Oder zum Beispiel Empfehlungen für den Bau von Gefängnissen. Das heißt, man hat sich darauf verständigt, was sind bundeseinheitliche Standards, wenn Gefängnisse modernisiert werden oder neu gebaut werden. Oder Basis Web war ein sehr gutes Beispiel, weil dadurch, dass 11 Länder gemeinsam dann die Verträge ausgehandelt haben mit externen IT-Anbietern, sie auch natürlich ganz anders konkurrenzfähig waren und auch die Preise entsprechend dann beeinflussen konnten. Das heißt, es gibt ein sehr differenziertes, seit 1977 entwickeltes System von Ausführungsvorschriften, die bundeseinheitlich sind. Die beziehen sich alle auf das Bundesstrafvollzugsgesetz, die würden alle mit dem Bundesstrafvollzugsgesetz dann entfallen. Und dann gehen sie auf die Ebene Länderebene, das heißt, dann müssen die Ländergesetze jetzt regeln, was sie dann übernehmen aus dem alten Bundesstrafvollzugsgesetz und was sie übernehmen aus den bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften und müssen auf dieser Ebene dann, sei es im Gesetz oder sei es durch Länderausführungsvorschriften, das strukturieren. Bei 16 verschiedenen Ländergesetzen, wenn man das mal als Zahl nimmt, ist klar, wie groß dann der bürokratische Aufwand ist. Wenn Länder sich zusammentun und dies quasi in 3-, 4- oder 5er Zusammenfassungen dann machen, dann stellt sich ja sowieso dann die Frage, warum kann man es nicht bei diesem bundesweit einheitlich geregelten und erprobten Regelungswerk insgesamt dann auch lassen. Zugleich kommen weitere Punkte, die sich alle auf das Bundesstrafvollzugsgesetz beziehen, nämlich die Frage der Ausbildungsordnungen für die Mitarbeiter. Wir haben jetzt einheitliche Berufsbilder, wie das Strafvollzugsgesetz zu erfüllen ist. Die Lehrpläne sind abgestimmt. Es gibt übergreifende Fortbildungen für den höheren Dienst und für den gehobenen Dienst. Das sind alles Dinge, die dann jedenfalls neu strukturiert werden müssen. Die haben sich bewährt. Ob das alles ganz neu erfunden werden muss, ist ein anderer Punkt. Aber es ist immer die Frage, was ist dann der gemeinsame Bezugspunkt, wenn es nicht mehr der Bezugspunkt des bundeseinheitlichen Strafvollzugsgesetzes ist. Und Herr Lutz hat es angesprochen, wenn dann die Strafzwecke sich noch verändern, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass von daher weitere Komplexität in dieses Regelwerk hineinkommt. Also die Länder haben es geschafft,
von Bayern bis Schleswig-Holstein an einem guten Zusammenwirken ein relativ unbürokratisches System zu entwickeln. Und die Frage ist, warum soll das eigentlich in Frage gestellt werden? Warum soll das geändert werden? Die zweite Frage bezog sich ja auch auf diese Frage Entbürokratisierung, und zwar Gefahr, dass es auf Kosten der Resozialisierung geht. Das habe ich ja gesagt, dass ich die Gefahr sehe, wobei ich übrigens das Wort Schäbigkeitswettbewerb nie benutzt habe. Ich will es ausdrücklich sagen. Ich sage aber, dass die Gefahr besteht, dass wenn dezentralisiert wird, da der Landesgesetzgeber dann ja sowohl der Haushaltsgesetzgeber ist, wie der Strafvollzugsgesetzgeber ist, dass dann natürlich da enge Zusammenhänge hergestellt werden. Was kann das Land noch finanzieren und müssen wir nicht das Landesgesetz verändern, weil dann diese Standards so nicht mehr zu finanzieren sind. Ich weiß aus vielen Ländern, dass es wichtig war, auch in den Haushaltsverhandlungen sich auf ein Bundesgesetz beziehen zu können und zu sagen, da gibt es Mindeststandards. Zum Teil steht das, glaube ich, sogar in der Verfassung drin, dass Mindeststandards in Länderverfassungen, dass dann Bundesgesetze entsprechend umzusetzen sind. Wenn es Ländergesetze sind, können Sie diese verändern und dann können Sie sich nicht mehr auf diese entsprechenden Standards auch beziehen. Ansonsten ist diese Frage, wie sieht das aus mit den Kosten der anstehenden Veränderungen, durchaus eine komplexe Frage. Also ich will mal ein Beispiel nennen, wer den offenen Vollzug zum Beispiel abbaut, der wird mehr Kosten produzieren, weil der offene Vollzug der billigste Vollzug ist. Also man muss dann auch sehen, dass also es durchaus Maßnahmen gibt, die durchaus auch Kosten steigern. Oder wer die Nachsorge ausbauen will, wofür ich ja sehr bin, was auch dringend erforderlich ist, bis hin zur Führungsaufsicht. Die Frage, die auch unter Sicherheitsaspekten außerordentlich zentral ist, wie findet das Zusammenspiel zwischen der Anstalt, was die Entlassung betrifft, der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht statt? Die Nachsorge für Sexual- und Gewalttäter, das sind außerordentlich wichtige Fragen, die ja auch jetzt zu Recht in die Diskussion kommen. Die bedeuten natürlich dann eine Ausweitung der Kosten, weil das alles dann sehr personalintensiv ist und mit den derzeitigen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, nicht zu finanzieren ist. Also insofern will ich da nicht einfach platt antworten und sagen, dass alles steht unter dem Aspekt, dass da eingespart werden soll, sondern in der Diskussion, das finde ich auch gut, sind ja bei der Frage, in welche Richtung soll das Strafvollzugsrecht jetzt, mal unabhängig auf welcher Ebene es stattfinden soll, sich weiterentwickeln, durchaus auch Vorschläge gekommen von allen Ländern, die auch Mehrkosten bedeuten. Und insofern muss man sich dann überlegen, das ist das alte Thema, welcher Effizienzgewinn steckt eigentlich in diesem System drin. Ich kenne auch viele Bereiche, wo nicht allein die Zahl der Beamten, die dort eingesetzt wird, was über die Qualität aussagt. Also insofern will ich auch ausdrücklich würdigen, dass vieles, was Sie in Bayern machen, wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch machen. Wir haben da Gemeinsamkeit, was bestimmte Standards betrifft. Und das kann man nicht nur abzählen an der Frage, was steht im Haushalt oder wie viel Personal wird dort jeweils eingesetzt. Das System selbst bedarf natürlich der Weiterentwicklung und da ist der Strafvollzugsausschuss auch dran. Da gibt es viele gemeinsame Aktivitäten, wo die Länder in der jetzigen Struktur, ohne dass es in die Länderkompetenz hineingeht, genau an diesen Themen jetzt schon gemeinsam arbeiten.
Vielen Dank. Die nächste Antwort geht an Herrn Professor Seebode zu der Frage von dem Herrn Abgeordneten Dr. Dressel.
Ich war gefragt worden nach Änderungen seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1972 und dem Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes. Da kann ich es wirklich so kurz machen, wie es hier immer gewünscht wird. Ich sehe solche Änderungen, die eine Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz auch nur verständlich machen würden, nicht geschweige denn solche, die das erfordern. Das Einzige, was sich wirklich verändert hat, sind nicht etwa Auffassungen über das Wesen des Strafvollzugs oder was man sonst noch alles machen könnte oder lassen sollte, sondern wir haben noch den europarechtlichen Einfluss jetzt. Und da kann ich nur sagen, dass das Gesetz nun nicht gerade die Europatauglichkeit des Grundgesetzes fördert, was hier geschaffen werden soll, sondern da haben wir Schwierigkeiten, die schon angesprochen worden sind. Beispielsweise, wenn diese Kommissionen nach der UN-Folter oder nach der Folterkonvention, wenn die kommen und etwas beanstanden, auch eine Regelung irgendwo in der Bundesrepublik oder eine Praxis, dann kann der Bund, der nun dafür zuständig ist, der Folterkommission zu antworten und deren Vorhaben zu berücksichtigen, eigentlich nichts mehr machen. Er hat keinerlei Kompetenzen mehr. Das ist ihm ja, hat er ja selbst aus der Hand gegeben, wenn das Gesetz jetzt durchgeht. Danke sehr.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Troxler mit der Antwort auf die Frage der Frau Abgeordneten Dadelin.
Jawohl, ich habe die Frage zu beantworten, ob diese föderalistische Lösung zu organisatorischen und finanziellen Verbesserungen führe. Einerseits muss ich dazu sagen, dass wir in der Schweiz immer nur diese föderalistische Lösung bis jetzt kennen. Es hat noch nie einen starken Einfluss des Bundes gegeben bis jetzt. Es wird in der ganzen Schweiz ein sehr großer Aufwand betrieben im Bereich Organisation rund um den Strafvollzug. Ich habe gesagt, 26 Kantone, 3 Konkordate, der Bund, der auch noch mitspricht. Und das Ganze geht um eine Organisation von insgesamt 120 Einrichtungen und ein Angebot von 6.500 Plätzen. Zunehmend bedeutend wird auch immer dieser interkantonale Austausch, die Arbeit der Konkordate, das bedeutet immer auch Einbezug der Regierungsebene. Aus unserer Sicht ist es sicher keine kostengünstige Lösung, aber eben es wurde auch nicht aus diesem, es ist nie aus diesem Hintergrund her eingerichtet worden. Und die zweite Frage ging, was bewirkt denn die Tendenz, dass zunehmend eine Stimmung entsteht in der Schweiz, die auch eine bundesgesetzliche Lösung möchte? Hierzu kann ich 3 Gründe nennen. Das eine ist wirklich die große Unübersichtlichkeit der gesamten gesetzlichen Regelungen rund um den Strafvollzug. Das zweite ist große Differenzen, die wir kennen in der Ausgestaltung des Strafvollzugs. Und der dritte Punkt ist die zunehmende Bedeutung dieser völkerrechtlichen Verpflichtungen. Danke.
Vielen Dank. Die Antwortrunde beschließt jetzt Herr Winchenbach zu den Fragen von Herrn Wieland und Frau Lamprecht.
Ja, ich kann mich gleich anschließen mit dem Thema. Da ging es ja um die Europataglichkeit für den Fall der Fälle. Es ist klar, die Bundesrepublik hat zugestimmt und ist Mitglied zur Europäischen Konvention. Wenn, wie das in der Vergangenheit ja auch passiert ist, in einer Anstalt Missstände festgestellt werden, konnte ja bisher der Bund ganz schnell handeln und hat auch gehandelt. Meines Wissens ist damals hier in Berlin sogar die Geschichte entstanden, dass Abschiebegefangene während des Arrestes keine Freistunde erhalten haben. Das hat die Kommission moniert und daraufhin ist ganz schnell bundesweit die Geschichte dann abgestellt worden. Jetzt müsste es ja so sein, dass quasi die Aufforderung an jeden Landesgesetzgeber gehen würde und man müsste dort das schaffen oder man muss einen Beauftragten des Bundes für alle Justizverwaltungen haben, als Scharnier zur Europäischen Kommission. Also ich denke, wenn man da jetzt in die Verästelung noch geht, ist es in der Tat ein Problem, aber was der Kollege neben mir eben gesagt hat, dass die Standards der Europäischen Kommission, die europäischen Standards zunehmend uns bestimmen werden, das ist völlig klar. Wir haben in mehreren Tagungen mit ausländischen Kollegen das so erlebt. Die zweite Frage ist die Sache Resozialisierung und Sicherheit. Das Resozialisierungsgebot ist ja nun festgeklopft durch das Bundesverfassungsgericht mit der Ewigkeitsgarantie. Und wie richtig Herr Aumüller auch vorhin gesagt hat, das Verfassungsgericht hat allerdings nicht gesagt und konnte es auch nicht sagen, und ich denke, es ist auch gut so, näher zu definieren, wie die Resozialisierung auszusehen hat. Ich warne auch davor, dass, das ist vorhin angeklungen, dass man jetzt bei den Landesgesetzen auch definieren würde, was Behandlung ist. Ich bin 35 Jahre im Vollzug, ich könnte es Ihnen nicht sagen, denn jeder Mensch ist wirklich unterschiedlich und man kann natürlich bestimmte Instrumente nennen, die man einsetzt, aber es ist wahrscheinlich nicht machbar. Wenn jetzt die Sicherheit, die Sicherheit hat natürlich in der Vergangenheit immer eine Rolle gespielt. Jeder Bedienstete im Vollzug hat die Sicherheit im Kopf. Das ist so gewesen. Wenn jetzt die Sicherheit auf die gleiche Ebene gestellt werden soll wie die Resozialisierung, hat die Praxis in der Regel kein Problem damit. Nur, man muss jetzt wissen, die Sicherheit hat dann auch den Stellenwert, das Personal wird Personal kosten. Sicherheit sind ja nicht nur Ausbruchssicherheit. Die deutschen Anstalten sind weitgehend ausbruchssicher. Ich glaube, das ist der sicherste Strafvollzug, der in Europa existiert. Aber Sicherheit nach innen bedeutet Personal, und zwar Personaldichte. Ich habe mit Kollegen eine kanadische Anstalt besucht, die mit Schwerstkriminellen besetzt war. Dort waren 100 Bedienstete mehr als Gefangene. Und wir haben den Anstaltsleiter gefragt, wie denn das käme. Und dann hat er gesagt, haben Sie schon mal jemanden aggressiv werden sehen, wenn unmittelbar neben Ihnen ein Mann steht? Das heißt, in dem Moment, wo ich rund um die Uhr oder möglichst viel Personal immer am Gefangenen habe, habe ich natürlich auch kein Sicherheitsproblem im subkulturellen Bereich. Also wenn hier diskutiert wird, man könne ja ruhig 8 Mann oder 10 Mann lange Zeit alleine lassen, ist das ein Problem. Also insofern sollte man wissen, welche Konsequenzen dann eine Sache hätte, wenn man die Sicherheit mit hereinschreibt und nicht bloß zur Beruhigung der Bevölkerung. Und die Sicherheit ist ja meistens immer im Zusammenhang gedacht mit den Risikoentscheidungen, Lockerungen. Das ist in der Tat, wird das in der Wirklichkeit nicht viel ändern, denn natürlich, solange es die Lockerungen gibt und die Lockerungsentscheider gibt, haben die immer das Problem gehabt, kann ich es riskieren oder kann ich es nicht riskieren. Das wird weiterhin so bleiben.